Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Es liegt auf der Hand, wenn Menschen Fahrten mit der Bahn meiden, weil sie Angst haben, sich mit dem Coronavirus anzustecken, dann gerät die Bahn in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wie massiv diese Schwierigkeiten sind, das wurde heute bekannt. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus auch noch mit dem Güterverkehr auf der Schiene beschäftigen werden und auf die Stabilität der Finanzmärkte schauen. Und auch der Austausch von Industriedaten in der EU ist ein Thema. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Und dann gab es ja gestern Abend bereits die Meldung, dass der Dow Jones Index an der Wall Street erstmals in seiner Geschichte die Marke von 30.000 Punkten genommen hatte und auch über dieser Marke bis zum Handelsschluss blieb. Hat das die Laune auf dem deutschen Aktienmarkt beflügelt? Haben sich die Anleger hierzulande anstecken lassen oder haben sie ganz andere Sorgen? Mit diesen Fragen begrüße ich Dorothee Holz in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Wie also sieht es aus, Frau Holz? Was sagt der Blick auf den DAX?
Ja, Herr Hetzke, der Blick auf den DAX sagt, dass sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer nur zu Beginn hat anstecken lassen von der guten Laune. Danach ging es runter. Inzwischen stehen aber nur noch ganz kleine Minuszeichen hier. Der DAX notiert bei 13.290 Punkte. Ja, man hat hier andere Sorgen, denn gerade heute wird über neue Beschränkungen verhandelt, die die Sommererholung wieder zunichte machen dürften, auch wenn es von Ökonomenseite Zustimmung für die Corona-Maßnahmen gibt. Doch beim Dow Jones gab es in der Tat kein Halten mehr. Zum ersten Mal übersprang dieser weltweit bekannteste Aktienindex die Marke von 30.000 Punkten. Noch Präsident Trump hat das natürlich sofort für sich reklamiert. Auch die Börsen feiern, dass es endlich eine Übergabe an die neue Regierung gibt. Und sie feiern die wahrscheinlich erste Frau an der Spitze des amerikanischen Finanzministeriums, die ehemalige FED-Chefin Janet Yellen. Vor der Sendung habe ich mit Carsten Junius gesprochen. Er ist Chefvolkswirt der Schweizer Bank Safra Sarasin. Und ich habe ihn gefragt, was er mit Yellen verbindet.
Nun, als allererstes verbinden wir mit ihr Kompetenz. Und das ist ein ganz, ganz großer Wechsel zu der Trump-Administration, bei der Loyalität zum Präsidenten einen viel, viel wichtigeren Stellenpunkt gehabt haben. Und ist auch weltweit jetzt solch ein großes Aufatmen zu verspüren.
Mit Janet Yellen verbinden die Aktienmärkte, dass sie den Geldhahn weiter öffnen wird. Das ist zumindest die Hoffnung der Börse. Werden sich da die Republikaner nicht querlegen?
Also ich glaube, Frau Yellen ist solch eine ausgeglichene Persönlichkeit, die versteht, allen Parteien zuzuhören. Sie ist eine Persönlichkeit, die über Jahrzehnte Expertise gezeigt hatte und letztendlich auch für eine expansive Geldpolitik steht, die den Republikanern sicherlich auch zugutekommt, vor allem dann, wenn sie nicht weitere fiskalpolitische Stimuli haben möchten.
Die Aufgabe, die vor ihr liegt, ist ja eine Mammutaufgabe. Die Corona-Pandemie hat die US-Wirtschaft, vor allem den amerikanischen Arbeitsmarkt, hart getroffen. Was kann sie da ausrichten?
Nun, sie kann signalisieren, dass sie die Wirtschaft allgemein unterstützt mit niedrigen Zinsen, die sie über Jahre niedrig und konstant halten wird, aber auch, dass sie bereit ist, gewisse Sonderprogramme aufzulegen, die speziell wirken könnten. Programme vielleicht, die so ähnlich sind wie die, die von der Trump-Administration gerade gekündigt worden sind.
Was meinen Sie da konkret? Was hilft den amerikanischen Arbeitslosen da am meisten?
Ich glaube, spezielle Kreditprogramme sind wichtig. Es kommt in dieser aktuellen Krise nicht nur darauf an, breit zu helfen, sondern auch gezielt zu helfen und Unternehmen zu unterstützen, denen vielleicht derzeit das Eigenkapital etwas wegschwimmt. Es geht darum, Unternehmen zeitnah zu helfen und über schwierige Monate zu überbrücken. Und da kann die Fiskalpolitik natürlich einiges spezieller tun, als die Geldpolitik das täte.
Schauen wir uns die beiden Regierungen noch mal ein bisschen breiter an, wie es aussieht, wenn man dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten. Es sollen andere multilaterale Verträge wieder abgeschlossen werden. Wird es jetzt ein Miteinander statt eines Gegeneinander geben? Und kann Deutschland dann aufatmen?
Deutschland kann aufatmen, Europa kann aufatmen und alle Verbündeten von den USA können aufatmen, weil nunmehr Verlässlichkeit wieder ins Weiße Haus einzieht und auch mehr Verständnis für die Interessen der Verbündeten und nicht nur die Interessen der USA.
Herr Junius, Sie haben lange in Washington gelebt und gearbeitet. Wie kam Ihnen diese Wahl vor?
Ich kenne Washington als liberale Stadt, als internationale Stadt, als eine Stadt mit vieler Expertise. Und die fühlt sich jetzt natürlich bestätigt durch die neue Administration, wo all das wieder zählt.
Ja, die von Trump beschimpften Experten kehren also wieder zurück. Das war Chefvolkswirt Carsten Junius von der Schweizer Bank Safra Sarrazin.
Ja, soweit also eine Einschätzung zu den Erwartungen, die an der Börse mit Janet Yellen verbunden sind, sollte sie US-Finanzministerin werden. Schauen wir, Frau Holz, auf den Devisenmarkt. Gibt es hier nennenswerte Bewegungen?
Nein, keine nennenswerten. Der DAX notiert weiter bei knapp einem Dollar 19.
Der Euro.
Der Euro natürlich.
Haben wir schon alle übersetzt. Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Der Preis für eine Feinunze Gold sinkt leicht auf 1810 Dollar. Bei deutschen Staatsanleihen verharrt die Umlaufrendite bei minus 0,58%.
Schauen wir nun noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich merklich verschlechtert. So heute das IFO-Institut. Hat das an der Börse Folgen für exportorientierte Unternehmen?
Ja, das hat Auswirkungen. VW-Aktien gehören zu den größten Verlierern mit einem Minus von 2,5%, gefolgt von BMW und Daimler. Die Nachrichten aus der Exportindustrie sind ziemlich entmutigend. Die zweite Corona-Welle und die Schließungen haben dazu geführt, dass die Exporterwartungen der Industrie im November von plus 7,0 auf minus 2,1 Punkte fielen. Und einen deutlichen Dämpfer gab es vor allem für die Autoindustrie.
Und der Trend zu steigenden Preisen für Häuser und Wohnungen in Deutschland hält auch in Corona-Zeiten an. Wie heute das Statistische Bundesamt mitteilte, gibt es da Reaktionen von Seiten der Anleger bei den Immobilienkonzernen?
Die gibt es, denn die Immobilienpreise sind so stark geklettert wie seit 2016 mehr, gerade wegen Corona. Da steigt nämlich das Bedürfnis, im Homeoffice etwas mehr Raum zu haben. Aktien von Deutsche Wohnen und Vonovia sind also gefragt und sie zählen auch in diesem Jahr zu den Corona-Profiteuren.
Und Deutschlands zweitgrößter Reisekonzern DR Touristik gehört nicht zu den Profiteuren. Hakt das Corona-Krisenjahr ab, wie heute Zentraleuropa-Chef Ingo Burmeester mitteilte, hat das andere Unternehmen aus diesem Wirtschaftsbereich in Mitleidenschaft gezogen.
Absolut beispielhaft steht dafür der weltgrößte Reisekonzern TUI. TUI-Aktien rutschen nach diesen Nachrichten um über 7% ab. TUI-Aktionäre haben dieses Jahr auch mehr oder weniger abgehakt. Die Aktien kosten nur noch halb so viel wie zu Jahresbeginn.
Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Teile der Wirtschaft in Deutschland und Europa sind lahmgelegt. Die Schulden von Unternehmen und der öffentlichen Hand steigen. Die Banken verdienen kein Geld, sollen aber den Wirtschaftskreislauf durch Kreditvergabe am Leben erhalten. Und die Aktienkurse in der Tendenz steigen sie an der Wall Street sogar, wie gehört, auf neue Rekordhöhen. Wie passt das zusammen und ist das eine gesunde Entwicklung auf den Finanzmärkten? Zweimal im Jahr beschäftigt sich die Europäische Zentralbank mit diesem Thema und hat heute den neuen Finanzstabilitätsbericht vorgelegt, den sich für uns Brigitte Scholtes genauer angeschaut hat.
Die Gefahren für die Stabilität des Finanzsystems im Euroraum sind gestiegen. Das macht die Europäische Zentralbank in ihrem aktuellen Bericht zu diesem Thema sehr deutlich. Das sei die pauschale Botschaft, sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. Man müsse jedoch differenzieren.
The evolution and the impact of the pandemic has been quite uneven.
Die Entwicklung und der Einfluss der Pandemie waren sehr unterschiedlich im Hinblick auf Sektoren und Länder. Dieses hohe Maß an Heterogenität müssen wir berücksichtigen, denn das hat Auswirkungen auf das Ausmaß der Risiken in diesen Sektoren und Ländern. Die starken wirtschaftspolitischen Hilfsmaßnahmen geben zwar kurzfristig Unterstützung für Firmen und Haushalte, sodass man derzeit die Risiken im Griff habe. Allerdings sollten die Staaten diese nicht übertreiben, damit sie auch auf mittlere Sicht die Schulden stemmen könnten, warnte de Guindos. Dass nun bald auch Impfstoffe zur Verfügung stehen könnten, sei eine gute Nachricht, meint die EZB. Deshalb setzt sie auf ein Ende der Pandemie in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres. Hatte de Guindos im Frühjahr noch gewarnt, die Belastungen könnten sogar den Zusammenhalt des Euroraums gefährden, so sieht er das jetzt anders. Der Grund, der Plan der EU, einen 750 Milliarden Euro schweren Fonds zur Bewältigung der Pandemie aufzulegen.
When this recovery fund was finally approved.
Als der Corona-Aufbaufonds schließlich bestätigt wurde, konnte man an den Rentenmärkten die positiven Auswirkungen deutlich erkennen. Das ist ein Gamechanger. Das verändert alles. Wir setzen auf eine schnelle Implementierung des Fonds und wir hoffen, dass die Debatte, die Blockade der beiden Länder schnell zu einem Ende kommt. Deshalb ist eine rasche Umsetzung so wichtig. Noch blockieren aber Polen und Ungarn den EU-Haushalt und damit dessen Umsetzung. Doch auf die Finanzwirtschaft kommen noch schwere Zeiten zu. Das weiß auch der Bundesverband Deutscher Banken, dessen Präsident Hans-Walter Peters sagte vor gut 2 Wochen:
Es wird im nächsten Jahr einen Anstieg der notleidenden Kredite geben. Wir sind darauf vorbereitet. Kreditausfälle werden die Institute nicht kalt erwischen. Die Banken haben engen Kontakt zu ihren Kunden, sie beobachten die wirtschaftliche Lage. Und sie sind deswegen imstande, Risiken neu einzustufen, wenn dieses notwendig ist.
Doch EZB-Vizepräsident Luis de Guindos bleibt insgesamt skeptisch, wenn vor allem im ersten Halbjahr das Volumen fauler Kredite steigen werde.
Despite the fact that banks have not amplified.
Trotz der Tatsache, dass die Banken anders als in der Finanzkrise den Effekt nicht verstärkt haben, wird ihre niedrige Profitabilität jetzt zu einem wirklichen Problem. Und wir hatten dieses Problem vor der Krise und jetzt in der Pandemie müssen wir diesen negativen Einfluss genau beobachten. Sorgen macht sich die EZB auch um die Entwicklung an den Wohnimmobilienmärkten. Dort sind im ersten Halbjahr die Preise im EU-Raum um 5% gestiegen.
Brigitte Scholtes über den neuen Finanzstabilitätsbericht der EZB. Ob im Regional- oder im Fernverkehr, die Züge der Deutschen Bahn sind derzeit überwiegend nicht ausgelastet und wenn keine Fahrkarten verkauft werden, dann fehlen schlicht die Einnahmen bei gleichbleibenden Kosten. Das führt inzwischen zu massiven wirtschaftlichen Problemen, auch wenn es Hilfszusagen der Bundesregierung gibt. Einzelheiten dazu aus Berlin von Sebastian Engelbrecht.
Die Deutsche Bahn hält an ihrem Rezept fest. Sie erhöht ihre Kapazitäten, damit Ansteckungen in Zügen vermieden werden. Um mehr Abstand zwischen den Reisenden zu ermöglichen, soll die Sitzplatzkapazität im Fernverkehr weiter erhöht werden, um mehr als 20 Millionen sogenannte Platzkilometer pro Tag. So steht es in einer Bund-Länder-Vorlage, über die heute in Berlin beraten werden soll. Das Papier liegt der Nachrichtenagentur Reuters vor. Schon im September hatte Berthold Huber, Vorstand für Personenverkehr der Bahn, die Corona-Strategie des Unternehmens erläutert.
Wir rechnen nicht damit, dass die relative Auslastung massiv steigen wird, weil wir parallel ja 13.000 Sitzplätze zusätzlich ins System einführen. Insofern war es immer unser Ziel, während der ganzen Pandemie möglichst viel Kapazität zur Verfügung zu stellen, auch bei wenigen Fahrgästen. Das wird auch sozusagen das Leitbild der Zukunft sein.
Bund und Länder planen zudem, die Reservierbarkeit von Sitzplätzen zu beschränken. In den Wintermonaten sollen Reisende in Fernzügen nur Fensterplätze buchen können. Bei Sitzgruppen mit Tisch sollen künftig nur noch die diagonal gegenüberliegenden Sitzplätze gebucht werden können. Eine Reservierungspflicht in den Zügen der Deutschen Bahn ist also weiterhin nicht in Sicht. Sie wird nicht nur vom Bahnvorstand, sondern auch von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG abgelehnt. Die EVG warnt, die Folgen hätte vor allem das Personal in den Zügen zu tragen. Die Fernzüge der Deutschen Bahn sind gegenwärtig nur zu 20% ausgelastet, die Regionalzüge zu 55-60%. Diese Politik, trotz schwacher Auslastung am regulären Fahrplan festzuhalten und die Kapazitäten sogar noch zu erhöhen, ist allerdings teuer. Der DB-Konzern rechnet mit einem Gesamtverlust von 5,6 Milliarden Euro in diesem Jahr. Das geht aus Papieren für die Aufsichtsratssitzung des Unternehmens hervor, wie die Frankfurter Allgemeine berichtet. Die Bundesregierung hatte bereits im Juni beschlossen, das Eigenkapital der Bahn um 5 Milliarden Euro aufzustocken, zum Ausgleich der Verluste. Allerdings könnte es sein, dass sich die EU-Kommission querstellt und nur die Hälfte der Subventionen durch den Bund zulässt. Die Konkurrenz der Bahn applaudiert. Peter Westenberger, Geschäftsführer des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen, sagte dem Deutschlandfunk:
Die EU-Kommission ist das letzte Bollwerk für einen fairen Wettbewerb, weil die Bundesregierung an der Stelle eben auf die Tatsache, dass der Eisenbahnsektor heute nicht mehr nur aus der Deutschen Bahn, sondern aus vielen Eisenbahnen besteht, überhaupt nicht geachtet hat.
Westenberger fordert statt der einseitigen Milliardensubventionen für die Deutsche Bahn wettbewerbsneutrale Hilfen.
Was uns sehr stark helfen könnte, wäre, wenn für alle Unternehmen die Trassenpreise, also die Benutzungsgebühren für das Schienennetz, weiter abgesenkt werden könnten, am besten auf null. Und dafür, genau dafür hat ja auch die EU-Kommission und das Parlament den Weg vor kurzem freigemacht. Es ist uns völlig unverständlich, warum die Bundesregierung diese Möglichkeit nicht ergreift.
Es müsse unterschieden werden, schrieb das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen an Kanzlerin Merkel, welche Verluste der DB auf die Pandemie zurückzuführen seien und welche auf Managementfehler.
Sebastian Engelbrecht über die massiven Verluste bei der Deutschen Bahn. Und wir bleiben thematisch auf der Schiene und auch bei der Deutschen Bahn, ergänzt um die Mitbewerber, und beschäftigen uns nun noch mit dem Güterverkehr auf der Schiene, der, so das Ziel der Bundesregierung, ausgebaut werden soll. Ein Ziel, das allerdings schon seit einigen Jahren angestrebt wird, ohne dass sich etwas getan hätte. Jetzt allerdings wird reichlich Geld zur Verfügung gestellt und es liegen auch Konzepte auf dem Tisch. Reichen die, um den Güterverkehr vom Lkw auf die Schiene zu verlagern? Ist da auch genug Dampf hinter diesen Ideen? Dazu hat sich heute der Lobbyverband Allianz pro Schiene geäußert. Carsten Zumack berichtet.
Verstopfte Landstraßen und Autobahnen, überall Lkw dicht an dicht. Den selbstgesteckten Zielen der Bundesregierung zum Trotz liegt der Marktanteil der Schiene im Güterverkehr bei gerade mal 19%. Innerhalb eines Jahres ein Zuwachs von mageren 2 Prozentpunkten. Das sei viel zu wenig, kritisiert der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Pflege.
Ja, die Bundesregierung verspricht mehr und kündigt mehr an, als sie dann tatsächlich im politischen Handeln einhält. Viele Dinge lässt sie schleifen. Es ist immer noch auf der Ebene der Lippenbekenntnisse. Es gibt zwar jetzt einen Schienenpakt zwischen Regierung und Bahnbranche, dass man den Schienenverkehr in Deutschland massiv voranbringen will. Es muss aber umgesetzt werden. Und da dauert vieles viel zu lange.
Laut Pflege müsste dringend in Infrastruktur und Digitalisierung investiert werden. Doch dafür fehlt mitunter noch immer das Geld. Als weitere Gründe für den ausgebremsten Schienengüterverkehr sieht er unter anderem Dieselsubventionen sowie die fehlende Lkw-Mautpflicht auf vielen Nebenstrecken. Hinzu kommt, jedes Gewerbegebiet bekommt mit Steuergeld einen Straßenanschluss. Der Gleisbau würde hingegen nicht gefördert. Ein Missstand kritisiert Allianz pro Schiene Vorstand und Logistikexpertin Berit Börke.
Wir brauchen die Gleisanschlüsse. Sicherlich ist es immer richtig, nicht jedes Gewerbegebiet möglicherweise hat schienenaffine Verkehre. Aber dort, wo Verkehre verlagert werden können auf die Schiene, braucht man auch den Gleisanschluss.
Die Allianz pro Schiene fordert, dass künftig neue aufkommensstarke Gewerbegebiete überhaupt nur mit Gleisanschluss genehmigt werden sollen. Generell sieht Geschäftsführer Dirk Pflege die Bahnanbieter im Wettbewerb benachteiligt. Mit Blick auf den drohenden Milliardenverlust der Deutschen Bahn urteilt er:
Ja, das ist dramatisch, zeigt aber auch, dass hier im Wettbewerb der Verkehrsträger eine Unwucht drin ist. Der Lkw wird mit Steuergeld massiv gefördert. Jetzt soll es eine Kaufprämie geben, 1 Milliarde Steuergeld, damit sich Speditionen neue Diesel-Lkw kaufen müssen. Das muss man sich mal vorstellen. Während die umweltfreundlichen elektrischen Güterbahnen 0 Cent Kaufprämie bekommen. Das heißt, da ist schon wieder ein weiterer Wettbewerbsnachteil für die Güterbahnen in Sicht.
Hier müsse rigoros umgesteuert werden, so Pflege. Ansonsten sei das Regierungsziel, mindestens 1/4 des Güterverkehrs auf die Gleise zu verlagern, bis zum Jahr 2030 nicht zu erreichen.
Das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene zum Güterverkehr, Carsten Zumack, berichtete. Der Datenaustausch in der Wirtschaft, ein heikles Thema, eigentlich gewünscht, um Einblicke zu bekommen oder Doppelarbeit zu vermeiden, aber auch gefürchtet wegen Datenklau und Missbrauch. Um hier Regeln vorzulegen, die das Sinnvolle fördern, das Schlechte ausklammern, hat die EU-Kommission einen Digital Governance Act vorgelegt. Mehr dazu aus Brüssel von Paul Vorreiter.
Unternehmen, öffentliche Stellen und Bürger erzeugen immer mehr Daten. Zwischen 2018 und 2025 wird die Menge um das 5-fache zunehmen, schätzt die EU-Kommission. Und das wirft eine zentrale Frage auf, die die Brüsseler Behörde jetzt mit der sogenannten Digital Governance Verordnung beantworten will. Wie kann das Potenzial von europäischen Industriedaten oder öffentlichen Daten voll ausgeschöpft werden? Und zwar so, dass es attraktiver ist, diese Daten innerhalb der EU zu tauschen, statt sie in die Hände von großen Tech-Firmen aus den USA oder China zu geben, deren Geschäftsmodelle oft undurchsichtig erscheinen.
It's about creating the right conditions, so that if people want to share data, well, they can do so in a trustful way.
Es geht darum, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Menschen, falls sie Daten tauschen wollen, es auf sichere und vertrauenswürdige Weise tun können, sagte EU-Vizekommissionspräsidentin Margarete Vestager. Klappen soll das mit Hilfe von unabhängigen Datentreuhändern, die ihren Sitz in der EU haben. Die sollen bei dem freiwilligen Datenaustausch als Vermittler zwischen den Datenproduzenten und den Nutzern auftreten, die Daten aber selbst nicht kommerziell verwenden dürfen. Das soll Praktiken unterbinden, wie sie zum Beispiel dem weltgrößten Online-Händler Amazon vorgeworfen werden. Und zwar, dass er seinen privilegierten Zugriff auf die Daten seines Marktplatzes missbrauche, um eigene Produkte zu entwerfen und die dann gegen erfolgreiche Bestseller von kleineren Anbietern in Position zu bringen. Die neue Verordnung soll gleichzeitig auch dazu beitragen, dass wertvolle Datensätze für gemeinnützige Zwecke leichter getauscht werden können. Zum Beispiel, indem öffentliche Krankenhäuser Daten über ihren Kampf gegen Covid-19 zusammenführen und ermöglichen, dass Patienten freiwillig Daten für die wissenschaftliche Forschung spenden können. Der Vorschlag heute ist nur ein Auftakt. Konkrete Vorschläge zur Schaffung von Datenräumen sollen im kommenden Jahr kommen, ergänzt durch ein Datengesetz. Das soll den Austausch von Daten zwischen Unternehmen sowie Unternehmen und Regierungen fördern. Darüber hinaus kündigte die EU-Kommission an, dass das europäische Einheitspatent in wenigen Monaten starten kann, mit dem Unternehmen Erfindungen bald einfacher und billiger schützen können. Es hängt noch von der deutschen Ratifizierung ab.
Paul Vorreiter über den Austausch von Industriedaten in Europa. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Kommentiert werden die erwartete Nominierung der ehemaligen US-Notenbankchefin Yellen als künftige US-Finanzministerin sowie die Entscheidung der deutschen Börse, den deutschen Aktienindex im nächsten Jahr zu erweitern.
Der Tagesspiegel aus Berlin erwartet, dass die Anleger von dem vergrößerten DAX profitieren werden. Als Leitindex soll der DAX die hiesige Wirtschaft abbilden. Mit 40 Werten kann er das sehr viel besser als mit 30. Zumal zuletzt im DAX noch immer die Industriekonzerne und damit die Old Economy den Ton angab, während innovative Unternehmen außen vor blieben. Durch die DAX-Ausweitung können nun auch Firmen wie der Online-Händler Zalando, der Duft- und Aromenhersteller Symrise und der Online-Marktplatzbetreiber Scout24 auf einen Aufstieg in den Leitindex hoffen. Für die Süddeutsche Zeitung ist die DAX-Reform dagegen Augenwischerei. Wenn die Börse den DAX jetzt großspurig auf 40 Werte ausdehnt, sieht das auf den ersten Blick nach einem gehörigen Facelift für den Index aus. Doch mit der öffentlichkeitswirksamen Zahl blendet die Börse Privatanleger geschickt und lenkt sie von den harten Fakten ab. In Wirklichkeit sind die möglichen Aufsteiger wohl zumeist so klein, dass sie am Ende zusammen kaum für 10% des gesamten DAX stehen dürften. Es ist eine triumphale Rückkehr, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung zu berichten. Janet Yellen solle neue US-Finanzministerin werden. Doch auch wenn sie über viel Erfahrung verfüge, hat sie bald eine ganz andere Herausforderung. Als Finanzministerin wird Yellen die volle Wucht des Parteigezänks spüren. Sie wird auf Widerstand stoßen, wenn sie Bidens ehrgeizige Steuerpläne umsetzen will, und sie wird sich wohl einer republikanischen Partei gegenübersehen, die auf einmal wieder das in den Trump-Jahren über Bord geworfene Prinzip der Haushaltsdisziplin predigt. Auf Yellen wartet ein Minenfeld. Dennoch setzt der designierte Präsident Biden mit der Entscheidung für sie gleich mehrere Ausrufezeichen, meint das Handelsblatt. Die ehemalige Notenbankchefin hat während ihrer Zeit an der Spitze der Fed gegen den Widerstand vieler konservativer Ökonomen mit extrem niedrigen Zinsen geduldig die längste wirtschaftliche Erholung der US-Geschichte durchgesetzt. Mehr Erfahrung kann man sich bei der Bekämpfung der Corona-Wirtschaftskrise nicht wünschen. Yellen steht zudem für eine mutige keynesianische Fiskalpolitik, ohne die weder Amerika noch der Rest der Welt die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie überwinden können.
Und mit dieser Einschätzung endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Reckers begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Gespräch zum Corona-Gipfel. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.